Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. So, Sie sind also alle hier, meine Güte, so viele Leute, alle hier, um heute das Glück zu finden. Ist das richtig? Wunderbar. Die Frage, die spannende Frage ist aber, wie findet man denn sein Glück? Ja, jetzt muss ich mal gucken. Sie da. Sie sehen mir genauso aus, als ob Sie wissen möchten, wie man glücklich wird. So, Sie kommen jetzt einfach mal mit. Ein Freiwilliger, ich freue mich. So, Sie sind mein Versuchsobjekt. Ja, keine Sorge, das geht ganz schnell. So, kommen Sie mal mit. Ja, ein bisschen schneller. Ein Freiwilliger. So, einfach da stehen bleiben. So, ein bisschen zum Warmwerden. Wann waren Sie denn eigentlich zum letzten Mal so richtig glücklich? Haben Sie da vielleicht irgendwelche Erinnerungen dran? Vielleicht so der erste Kuss? Ah, ja, ist schon eine ganze Weile her, nicht wahr? Ja, ich meine, wir sind ja auch hier, um genau jetzt, hier heute, in diesem Augenblick zu gucken, was macht uns glücklich. Und ich habe da mal was vorbereitet, das möchte ich Ihnen mal zeigen. Kleinen Moment. Moment. Einfach ist das. Wissen Sie, in den 60er Jahren fingen Wissenschaftler und auch Mediziner an, sich mit den therapeutischen Wirkungen des Glücks auseinanderzusetzen. Man brachte Testpersonen zum Lachen und untersuchte ihre Blutwerte vor, während und nach dem Lachen. Und man stellte erstaunliche Reaktionen des Immunsystems fest. Ja, das Lachen schien die Menschen so positiv zu beeinflussen, dass sie mit einer vermehrten Produktion ihrer Abwehrkräfte reagierten. Und damit war die entscheidende Grundlage für die wissenschaftliche Forschung gegeben. Ja, man konnte nämlich jetzt die Wirkung des Lachens auf das Immunsystem messen. Ist das nicht herrlich? Herrlich! Ja. Die Lachforschung, die sogenannte Gelotologie, war geboren. Ein Beispiel gefällig? Kennen Sie Lachyoga? Kennen Sie Lachyoga? Also, Lachyoga. Also hierzu ist wichtig die körperliche Bewegung. Die vertiefte Atmung. Das herzhafte Lachen. Die gesteigerte Stimmung. Ich meine, das ist was. Ja, so super. Gesteigerte Stimmung, nicht wahr? So, und natürlich, Achtung, die soziale Unterstützung in der Gruppe. Ja, das ist also mein Glücksrezept. Machen Sie täglich Lach-Yoga. Und Sie werden sehen, das Leben sieht dann schon wieder ganz anders aus, nicht wahr? Ist das nicht herrlich?
Herrlich!
Ist das nicht herrlich?
Herrlich! So eine Altherrenveranstaltung hier. Du warst 4 Jahre nicht mehr da am Predigen. Bin ich seit 6 Jahren nicht mehr hier gewesen. Meine Güte, es hat sich gar nichts verändert. Nein, es hat sich alles verändert. Das ist schon klasse. Ich bin richtig glücklich, hier zu sein. Wobei ich auch glücklich gewesen wäre, wenn ich jetzt wie sonst um diese Uhrzeit was anderes gemacht hätte. Geht mir eigentlich ähnlich wie Kai, dass das Glück etwas ist, was in mir lebt, und ja, ich halte mich auch für einen Glückspilz. Das heißt nicht, dass ich immer Glück habe. Und das Thema, was ihr ja schon seit Wochen in der Andreasgemeinde miteinander bedenkt, Glück ist keine Glückssache, ist ja eigentlich ein Wortspiel. Weil Glück ist nicht dasselbe wie Glück. Wir haben im Deutschen nur ein Wort für Glück, wenn man ins Englische reinschaut, ins Amerikanische, mindestens 2, eigentlich 4, 5 verschiedene Begriffe für Glück. Die beiden Hauptbegriffe im Englischen, keine Sorge, Englischstunde hört gleich wieder auf, aber brauchen wir zur Unterscheidung. Die beiden Hauptworte sind Luck und Happiness. Genau, Luck und Happiness. Für jemanden, der Englisch kann, weiß, es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Was ist Luck? Luck ist das Glück, das man hat und das man manchmal eben auch nicht hat. Luck ist das, was man am Glücksrad erfahren kann oder beim Lotto gewinnen oder wie die Würfel fallen. Das Schwein, das man hat. Happiness ist nicht das Glück, das man hat, sondern das Glück, das man empfindet. Happiness ist das Glück, das aus einem Innen herauskommt, aus dem Inneren herauskommt. Luck kommt von außen. Luck sind die Würfel, die irgendwie fallen. Die Karten, die du zugeteilt bekommst. Und du hast entweder Luck oder du hast Bad Luck. Irgendeinen Luck hast du immer. Und das andere ist Happiness. Das ist eine Haltung, eine innere Stimmung. Und die Frage ist, hängt das beides miteinander zusammen? Und diese These, Glück ist keine Glückssache, will im Grunde genommen sagen, es ist unabhängig davon. Du kannst im Leben sehr, sehr viel Glück haben und dennoch nicht glücklich sein. Allein die Tatsache, dass du hier in Deutschland geboren bist und hier in Deutschland lebst und wohnst, ist im Grunde genommen schon mal ein Sechser im Lotto. Ich war in den letzten Jahren öfters in Afrika gewesen. Es ist eine so andere Welt. Und selbst der Ärmste, selbst der hier am untersten Ende der Nahrungskette ist, dem geht es verhältnismäßig gut, also dem geht es so gut im Vergleich mit manchen Leuten und manchen Umständen, in manchen Leuten leben. Also wir haben im Grunde genommen alle schon mal per se Glück. Ja, jeder von euch hat irre Glück gehabt. Es haben sich mal 200 Millionen Samenzellen beworben um den Job, den du dann bekommen hast. Ja, wir haben sehr, sehr viel Glück zur Verfügung und trotzdem sind wir nicht unbedingt glücklich. Es gab einen Dichter aus dem 19. Jahrhundert, das steht auf seinem Grabstein drauf. Er hat im Leben viel Glück gehabt und ist doch niemals glücklich gewesen. Das hängt nicht unmittelbar damit zusammen. Es gibt eine Untersuchung der New York Times aus dem Jahr 1996, glaube ich, über Lottomillionäre. Man hat geschaut, was ist eigentlich aus diesen ganzen Menschen geworden, die Multimillionen im Lotto gewonnen haben. Total spannende Ergebnisse. Eins der Ergebnisse, ich werde euch ein paar davon sagen, eins dieser Ergebnisse ist, dass nach einem Jahr, nach etwa einem Jahr, manchmal anderthalb, manchmal nach sogar schon einem halben Jahr, dein Glücksempfinden genau auf dem gleichen Level ist wie vorher. Sprich, wenn du vorher unglücklich warst und du hast einen Millionengewinn im Lotto gemacht, natürlich hast du Glücksgefühle, logisch. Die gehen an die Decke. Und du freust dich und denkst, wow, Glück, super, super. Nach einem halben Jahr fängt es an, langsam runterzugehen. Einige sagen, nach 2 Tagen. Und nach einem Jahr bist du genauso glücklich oder unglücklich, wie du vorher gewesen bist. Glück, Glück, Happiness ist keine Sache von Luck. Das hat nichts mit äußeren Umständen zu tun, mit dem, was dir von außen entgegenkommt. Das, was du an Glücksfähigkeit generierst und aufbaust und kultivierst, ist ziemlich unabhängig von äußeren Glücksfällen. Ganz spannende Dinge, die sie dort rausbekommen haben, dass zum Beispiel 80% der Lottogewinner nach 5 Jahren weniger hatten als zuvor. Oder genauso viel wie zuvor, bloß genauso viel, mal ehrlich, wenn du 5 Jahre in Saus und Braus gelebt hast und dir alles leisten konntest und hast nach 5 Jahren genau das, was du heute hattest. Heute bist du vielleicht glücklich damit. Wenn du 5 Jahre diesen kleinen Zwischenspurt angelegt hast, fühlst du dich nicht wirklich gut. Denkst du, ist alles verprasst? Alles für Geld, Autos, Frauen ausgegeben, den Rest einfach verprasst. Und nicht für Geld, für Sucht, für Alkohol und sowas. Also George Best, ihr kennt das Zitat, ja? Das Glück, Happiness, die Fähigkeit, Glück zu empfinden, Glück zu generieren, möchte ich mal sagen, ist eine Kunst. Und deshalb wirklich diese etwas steile These, Glück muss man nicht haben. Natürlich ist es schön, wenn man Glück hat. Nehmt's mit, freut euch. Aber wenn du nur auf dieses Glück, auf dieses Luck aus bist, auf dieses Glück, das von außen kommt, hey, es ist einmal sehr, sehr kurzfristig. Wie gesagt, das weißt du, an Weihnachten als Kind, was hast du dir das gewünscht? Kann ich an meinen Söhnen sehr genau beobachten. Monatelang, das will ich haben, das will ich haben. Dann liegt es unter dem Christbaum, nach 2 Tagen liegt es in der Ecke. Glück ist sehr, sehr kurzfristig, wenn es von außen kommt. Es ist sehr, sehr kurzfristig, es ist nicht sehr, sehr langlebig. Glück ist etwas, wenn es von außen kommt, nimm es mit, genieß es, aber fixier dich nicht drauf. Fixier dich nicht darauf und sag, ich will Luck unbedingt haben, weil du machst dich auch zum Opfer in gewisser Weise. Du machst dich zum Opfer dessen, was da irgendwo draußen passiert. Wenn ich doch Glück hätte, das heißt, wenn irgendwo die Würfel richtig fallen würden, wenn das passieren würde, dann. Und wenn es nicht passiert, Pech gehabt. Mir geht es darum, eine Haltung zu entwickeln und zu gucken, was ist das Geheimnis dessen, dass ich in mir eine zarte Pflanze des Glücksempfindens, des Happinesses finde und entwickle und kultiviere und pflege. Wo ich sage, ja, das ist etwas, das trägt selbst dann noch, wenn ich mal Pech habe. Und natürlich, ein glücklicher Mensch hat auch Pech. Auch Kai hat manchmal Pech, man mag es nicht glauben, aber es ist so. Aber es ist, wenn du happy bist, das ist wie so eine Kompassnadel, die auf Norden ausgerichtet ist. Das Leben schüttelt einen manchmal richtig, richtig durch und die Nadel, du weißt nicht mehr, ob du Männchen oder Weibchen bist, oh, richtig in die Scheiße gegriffen, Pech gehabt. Und du rotierst, aber das ist bei so einem ollen Kompass, nicht so ein digitales Teil, sondern dann rotiert die Nadel und dann irgendwann richtet sie sich wieder aus. Happiness, auf Glück. Hilft der christliche Glaube dazu? Das ist die Frage, die mich seit Jahren bewegt, als jemand, der einmal Pfarrer bin, also du hast gesagt, Berater, das bin ich sicherlich auch, aber ich bin Wesen meiner Profession Pfarrer. Und zum anderen in der Tat Menschen berate, auch säkular Glücksseminare gebe, ein Glücksbuch geschrieben habe. Einmal im Jahr nehme ich mir eine Woche Urlaub, um 3 Seminare zu geben in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, Glücksseminar, säkular. Und die große Frage, die mich bewegt, kann ich das beides zusammenbringen? Macht der christliche Glaube glücklich? Ist der Glaube an Gott ein Glücksfaktor? Und das Spannende ist, du kannst beide Antworten im Grunde genommen finden. Ich kenne Leute, wo ich sagen muss, der Glaube hat die richtig glücklich gemacht. Ich kenne wirklich viele Leute, die sagen, boah, ich habe gesucht und dann habe ich den Glauben, habe ich Gott gefunden und das hat mein Leben weit gemacht. Und du siehst diese Leute und sie sind innerlich weit und sie sind ausgeglichen und sie haben keine großen Ängste mehr und sie sind gütig und sie sind barmherzig und weise und du denkst, wow, das hat der Glaube aus diesen Menschen gemacht. Und du fragst sie, hey, wo kommt diese Happiness, wo kommt dieses Glück her? Und die würden sofort sagen, der Glaube, Gott. Letztes Jahr Jahreslosung, gibt immer so einen Spruch, der die ganze Christenheit ein Jahr lang begleitet. Gott, nahe zu sein, ist mein Glück. Wow, da dachte ich, das ist exakt mein Thema. Das ist ein Satz, den ich mir auf den Grabstein schreiben würde, ehrlich gesagt. Gott, nahe zu sein, ist mein Glück. Ich versuche allerdings vorher noch weiter damit zu arbeiten. Ich glaube das und ich erfahre das. Und Menschen, die ich kennengelernt habe, die glauben, gehören teilweise, und das ist schon die Einschränkung, zu den glücklichsten Menschen, die ich überhaupt je kennengelernt habe. Und dann kenne ich aber auch diese anderen, ihr vielleicht nicht, oder jedenfalls ist keiner davon hier anwesend, aber die hat der Glaube so irgendwie so eng gemacht und gesetzlich und ängstlich. Und die laufen immer mit einem schlechten Gewissen rum. Und dann erleben die Gruppendruck in irgendwelchen obskuren Gruppierungen. Kennen wir alles nicht, aber irgendwo schon mal gelesen. Und du merkst, der Glaube macht diese Leute eng, er macht sie ängstlich, sind ständig irgendwo Ohr und Hölle. Und dann versuchen sie ihr Leben zu regeln mit einem Ethos, das irgendwelche nomadischen Hirten vor 3000 Jahren entwickelt haben und versuchen die moderne Gesellschaft damit und merken nicht, das passt nicht und dann wird es passend gemacht, wie ein Prokrustesbett ist das. Und du denkst, scheiße, völlig lebensunfähig. Und du fragst die Ersten, hey, warum seid ihr so glücklich? Und die sagen, der Glaube, Gott. Und du fragst die anderen, was ist es, was dich, das würden die natürlich nicht sagen, was ist es, was dich so unglücklich macht. Aber du weißt genau, es ist der Glaube, es ist Gott. Der Glaube ist irgendwie, der christliche Glaube ist nicht die Glücksformel per se. Der Glaube ist irgendwas, das schafft es, aus den Menschen das Allerbeste herauszuholen. Etwas Seiten, die sie vorher selber noch nicht an sich kannten. Er schafft es aber irgendwie auch das Mieseste aus den Menschen rauszukitzeln. Und ich frage mich, was ist das Geheimnis? Ich glaube, wir haben beides vor Augen. Wir sagen, boah, der hat der Glaube eine total positive Veränderung vollzogen. Und bei anderen müssen wir sagen, da hat der Glaube Dinge, die bei dem anderen eh schon immer schräg waren, also richtig schräg gemacht. Im ersten Korintherbrief gibt es einen Vers, da sagt Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, das ist Jesus Christus. Darauf basiert der Glaube, das ist das Fundament. Und jeder, der sein Leben auf dieses Fundament setzt, ist Christ. Und dann sagt Paulus was Spannendes. Er sagt, dann bauen Leute auf dieses Fundament Unterschiedliches auf. Die einen bauen Gebäude aus Diamanten und Gold und Silber auf. Und andere bauen darauf Stroh und Stoppeln und Holz und etwas, was nicht sonderlich langlebig ist. Es ist tatsächlich so, dass du auf dieses Fundament des Glaubens offensichtlich ganz unterschiedlich aufbauen kannst. So dass die Frage, macht mich der Glaube glücklich oder nicht, vielleicht die falsche Frage ist. Die Frage ist, was baue ich darauf auf? Wie hilft mir, kann mir der Glaube also helfen, darauf Glück aufzubauen? Ja. Aber ich kann das auch in meiner alten Brille sehen, in meinen alten Engigkeiten, in meinen alten Verkrampftheiten und dann ist der Glaube einfach nur noch Krampf. Meine Hoffnung ist, und es ist auch meine Erfahrung, dass der Glaube dich aber auch aus einem Land in das andere hinüberholen kann. Und aus einem ängstlichen Menschen einen vertrauensvollen Menschen machen kann. Und aus einem engen Menschen einen Menschen machen kann, der weit ist. Und aus einem, der eher dumm ist, vielleicht jemanden machen kann, der weise ist. Ich habe euch dazu eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel, die ich gerne peu à peu vorlesen würde und ein paar Sätze dazu sagen. Manche von euch kennen das. Der Herr erschien, also der Herr ist Gott, und Gott erschien Salomo im Traum des Nachts und sprach, bitte, was ich dir geben soll. Ist das nicht geil? Allein das, Gott selbst erscheint dir im Traum und sagt, hey, du hast einen Wunsch frei. Ich habe immer geliebt solche drei Wünsche-Geschichten. Ich habe die mal gesammelt. Es gibt so eine Horrorgeschichte sogar. Also es gibt tolle Geschichten diesbezüglich. Normalerweise laufen die so, also die Urform, Brüder Grimm, eine Fee kommt, sagt, du hast drei Wünsche frei und so ein Bauernehepaar und die Bäuerin sagt, oh, da wünsche ich mir eine Bratwurst. Ist das von uns oder ist das der Nachbarn? Wir brauchen noch lange nicht, ich bin noch, also, ich darf eine Stunde predigen, ne? Dann Leute, die 50 werden. Ja, okay. So. Ich wünsche mir eine Bratwurst. Und da sagt der Bauer, oh, das ist jetzt ärgerlich, du hast einen Wunsch verpfeffert. Ich wünsche mir, dass diese Bratwurst an deiner Nase festklebt und nicht wieder abgeht. Dann klebt natürlich diese Bratwurst und sie müssen diesen dritten Wunsch nehmen, um die Bratwurst wieder wegzuoperieren von der Nase und alle drei Wünsche. Dieses Märchen, so alt wie es ist, zeigt, wir wünschen nicht immer klug. Eine Story, meine Lieblingsgeschichte, ist nicht zielführend und kostet auch nochmal Zeit. Egal, ist aber so geil, müsst ihr wissen. Drei Leute auf einer einsamen Insel gestrandet. Schiffsuntergang, drei Leute. Es kommt eine Flaschenpost, es ist aber keine Post, und es kommt ein Geist raus. Ihr habt jeder einen Wunsch frei. Der erste sagt, wow, ich will nach Hause zu Weib und Kind. Wupp, weg ist er zu Hause. Der zweite sagt, ich möchte zurück zu Weib und Kind. Und wupp, ist er weg. Der dritte sagt, Mensch, ganz schön einsam hier auf der Insel. Ich wünsche mir die beiden zurück. Wir wünschen nicht immer klug. Und all diese Geschichten von den drei Wünschen sind eigentlich immer Katastrophengeschichten. Komisch, die gehen nie gut aus. Die gehen nie gut aus, diese Geschichten. Und da ist eine Weisheit dahinter. Wir wünschen nicht sonderlich klug, wir sind nicht sonderlich weise im Wünschen. Und mir ist mal aufgefallen, wie stark unser Leben das Resultat unserer Wünsche ist. Ich rede jetzt nicht von Schicksalsschlägen, die man manchmal erlebt, aber ganz, ganz viel, was wir erleben, wo wir sind, wo wir heute stehen, wenn wir zurückschauen, im Grunde genommen ist es das Resultat dessen, was wir uns gewünscht haben. Klingt vielleicht zynisch oder so, wie gesagt, ich rede nicht von Schicksalsschlägen, aber ganz, ganz viel muss man sagen, ja, letztlich bin ich da hingekommen, wo ich hin wollte. Ich wollte in der Schule nicht lernen, also hatte ich den entsprechenden Abschluss, hatte ich den entsprechenden Beruf. Heute frage ich mich, warum habe ich eigentlich weniger Geld als die anderen? Resultat deiner Wünsche. Ups. Gott erschien dem Herrn und sagte, bitte, was ich dir geben soll. Was würdet ihr wünschen, wenn Gott euch einen Wunsch freigibt? Und Salomo sprach, du hast an meinen Vater David, deinen Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir. Hast ihm große Barmherzigkeit erwiesen, ihm einen Sohn gegeben, jetzt spricht er von sich selbst, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids Statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So, und jetzt kommt der Wunsch, wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dieses mächtige Volk zu richten? Ein gehorsames Herz. An anderen Stellen und anderen Übersetzungen heißt es, er bittet um Weisheit. Wieder andere übersetzen, er bittet um ein offenes Herz. Jetzt muss man fragen, das sind ziemliche Unterschiede, Weisheit und Offenheit und Gehorsam und so etwas. Das Alte Testament ist oft so, nicht so eindeutig. Ich sage so, wirf dir mal drei Begriffe hin, Weisheit, Gehorsam, offenes Herz, irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall, was er macht, er betet nicht für sich, er betet nicht für seine Anliegen, er betet für seine Lebensaufgabe. Er betet für seinen Verantwortungsbereich. Und das haben wir alle, wir haben nicht den Einfluss, den Salomo hat, wir sind alle keine Könige. Und doch bei uns allen, das haben wir gemeinsam mit Salomo, die Verantwortung ist oft immer so viel größer als unsere Weisheit. Wir haben alle mehr Verantwortung als Weisheit. Wir alle haben einen Verantwortungsbereich, wenn wir Familienväter, Mütter sind, wenn wir in irgendeinem Beruf sind. Die Verantwortung ist immer ein Stück größer als unsere Kapazität, damit weise umzugehen. Und ich würde mir so wünschen, auch für mich selber, nicht so dumm manchmal zu wünschen, sondern zu sagen, boah, so jung, aber so klug, zu sagen, hey, ich möchte meiner Verantwortung gerecht werden. Ich möchte weise genug sein, diesen Verantwortungsspielraum, den mir Gott gegeben hat, auch auszuleben und sinnvoll zu nutzen und gut zu nutzen. Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest. Und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deine Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Hier haben wir es wieder, Weisheit, Verstand, gehorsames Herz, offenes Herz, alles irgendwo das Gleiche. Was wir mehr als alles andere brauchen, ist dieses offene Herz. Dieses offene Herz, das Herz, das offen ist für Gott, das offen ist für die anderen, das offen ist dafür zu sagen, ich brauche Weisheit, um meiner Verantwortung im Leben gerecht zu werden, um meinen Lebensauftrag auszuführen, um das, was mir das Leben, was der liebe Gott, was mir das Schicksal vor die Füße gespült hat, um das weise zu behandeln und damit weise und gut und behutsam umzugehen und es zum Leben zu führen. Und Gott findet das so geil, wenn jemand sagt, ja, Ich bitte da nicht alles so für mich selber, so, sondern ich möchte dem gerecht werden, was Gott mir an Auftrag gibt. Ich möchte dem gerecht werden, was das Leben mir an Verantwortung gibt. Dafür möchte ich Gaben, dafür möchte ich Weisheit haben. Jetzt kommt Gott und sagt, und weil du das gebeten hast, gebe ich dir dazu, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst und hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben obendrein geben. Boah, das ist großzügig, oder? Das kriegst du gerade nochmal on top. Jesus hat was Ähnliches gesagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles andere on top gegeben, noch obendrein gegeben. Wenn du nicht egoistisch für dich bittest, sondern bittest dafür, dass du deinem Auftrag, deinem Lebensauftrag, deiner Lebensverantwortung gerecht wirst, wenn du um Weisheit bittest, wenn du um ein offenes Herz für Gott und die Menschen bittest, wird sich Gott großzügig in deinem Leben zeigen. Dann schenkt dir nicht nur Happiness, sondern noch Luck obendrein. Und wenn das Luck dann hier und dort vielleicht auch mal fehlen mag oder so, dann ist das so, das ist Gottes Sache. Ob dann noch Luck dazukommt und wie viel Luck, weil Luck kann einem auch den Charakter versauen, allzu viel von der Sorte. Also das lasse ich dann auch Gott machen mit seiner Weisheit. Mal habe ich Glück, mal habe ich Pech, mal bist du die Taube, mal bist du das Denkmal. Ihr kennt das von Eckhard von Hirschhausen. Aber das ist nicht der Punkt. Ich will ein offenes Herz haben für Gott, für Gottes Wege. Ich möchte ein offenes Herz haben für die Menschen. Und dann sehen, wie sich Gott großzügig zeigt in meinem Leben. Der Deal müsste lauten, Gott, ich sorge für dich, sorge du für mich. Ich sorge für dein Schicksal hier in der Welt, sorge du für mein Schicksal in dieser Welt. Und Salomo erwachte und siehe, es war alles nur ein Traum. Salomo erwachte und siehe, es war alles nur ein Traum. Ihr geht nachher aus diesem Gottesdienst raus, es war alles nur ein Gottesdienst. War alles nur ein Gottesdienst, alles nur geträumt. Und er weiß nicht, stimmt das? War das jetzt wirklich Gott, dem er begegnet ist? Stimmt's oder stimmt's nicht? Das, was ich jetzt eben gesagt habe, kommt das von Gott oder war es nur ein Traum? Es war alles nur ein Gottesdienst? Er weiß es nicht, er hat nichts in der Hand. Was macht er? Er kam nach Jerusalem, trat vor die Lade des Bundes des Herrn, opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Leute. Er tut schon mal so, als hätte das gestimmt. Er lebt schon mal so, als hätte Gott ihm das alles geschenkt. Er weiß es nicht, ob es nur ein Traum war. Aber er fängt schon mal so an zu leben, als ob Gott für ihn sorgt. Er dankt ihm. Er lebt schon mal mit einem offenen Herzen. Er denkt nicht nur an sich, er opfert Gott. Er opfert etwas, um ein großes Festmahl zu machen. Das wäre mein Rezept an dich. Wenn du nicht weißt, ob das jetzt alles nur eine Predigt war, alles nur ein Gottesdienst war, was auch immer, fang schon mal so an zu leben, als würde Gott dir das alles geben. Und Salomo hat im Lauf eines langen Lebens gemerkt, hey, Gott steht zu diesem Deal. Ich kümmere mich um Gott. Gottes Anliegen in dieser Welt, Gott kümmert sich um meine Anliegen in dieser Welt. Es ist ein guter Deal. Ich würde mich freuen, wenn du dich darauf einlässt. Amen.
Ja, jetzt ist genau der Teil, den wir vorhin angekündigt haben. Eure Fragen. Klaus, der Gong. Ich erkläre kurz die Spielregeln. Das Kreuzverhör gestaltet sich so. Wir stellen Klaus eine Frage und er hat genau eine Minute Zeit zum Antworten.
Eine persönliche Frage von mir, Klaus. Als du vor 20 Jahren Go Special erträumt und gegründet hast, hast du gedacht, dass es nach 20 Jahren den Go Special noch gibt mit uns verstaubten alten Männern?
Das mit uns nicht, aber dass es den noch gibt, ja. Manche Dinge sind für die Ewigkeit. Nee, sowas nicht wie so ein Gottesdienst, aber... knapp davor. Ja.
Okay, wie gut, dass ich nicht verstaubt und kein Mann bin.
Sie hat nächste Woche Geburtstag und genau. Wir freuen uns schon drauf.
Wir 30.
Und ich werde 30, genau.
Schieß los.
Was ist für dich persönlich Glück, Klaus?
Im Einklang sein mit mir selbst und mit meiner Umwelt.
Das reicht?
Ja, ist doch schon mal was, oder? Mhm.
War Jesus glücklich auf dieser Welt?
Ja, ich stelle mir Jesus als glücklich vor. Hat nicht viel Glück gehabt, relativ arm geboren, hat viele Feinde gehabt, hat ihm ja am Schluss dann auch wirklich einen entsprechenden Tod eingebracht. Aber er war Gott nah. Und wenn Gott nahe zu sein Glück bedeutet, und ich habe mal früh gelernt, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Dann war Jesus fromm und er war glücklich.
Hier sind so viele
Das heißt
Fragen.
Nicht in jedem Moment.
Ja, ja.
Bitte. Ja. Also, aber als Lebenshaltung. Ja.
Hier sind so viele Fragen, die im Grunde genommen ineinander übergreifen. Du hast gesagt, Jesus Christus spricht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere wird euch zufallen. Sensationell.
Stimmt das?
Wollen wir Ihre Frage oder? Ja, also wörtlich natürlich solches alles, das relativiert es dann schon. Aber alles in der Art, alles das, was du brauchst, ja, ich glaube schon. Ich predige kein Wohlstandsevangelium, das heißt nicht, du wirst reich und fährst die tollen Autos und sonst irgendwas, aber du wirst mehr vom Leben haben, als wenn du ohne Gott lebst. Das glaube ich in der Tat. Ich glaube, dass Gott sein Füllhorn aufmacht und wenn du dich um sein Reich kümmerst, du so viel noch on top haben wirst, dass du sagen wirst, hey, Gott ist ein großartiger Versorger. Ja, das glaube ich.
Ist die Frage, wie werde ich dann ohne Glauben an Gott glücklich?
Ach, ihr habt doch die Übung vorhin gemacht, oder? Ja, es also Happiness zu entwickeln, es gibt einfach Dinge wie Dankbarkeit. Dankbarkeit ist etwas, was glücklich macht. Manche Leute, ja, wenn ich glücklich wäre, wäre ich dankbar. Es ist umgekehrt, Leute. Wenn du dankbar bist, wenn du für das danken kannst, was du positiv im Leben hast, dann entwickelst du auch Glücksgefühle. Das wäre zum Beispiel etwas. Oder wenn du dich regelmäßig bewegst, das macht glücklich. Wenn du viel lachst, natürlich macht das glücklich. Selbstverständlich. Und vor allen Dingen der Tipp Nummer 1, finde etwas, hör auf, nach dem Glück hinterher zu jagen. Finde etwas, dem du dich hingeben kannst. Und wenn es leider Gottes nicht der liebe Gott ist, dann finde irgendwas anderes. Es kann eine Briefmarkensammlung sein, wenn du dich da hineingibst und voll reingibst. Schreibst dir auf den Grabstein. Sorry. Aber du hast Glück empfunden, das ist so.
Echt, bei Briefmarken kann ich es mir gar nicht vorstellen.
Ich auch nicht, aber manche machen das mit voller Hingabe. Wann warst du das letzte Mal glücklich? Hast du da gedacht, ich will Glück? Nein, du warst hin und weg. Du warst eben nicht bei dir, du warst beim anderen. Fußballverein, Rockkonzert,
Briefmarken.
Go Special, Briefmarken.
Yeah!
Ekstase.
Ja, meine nächste Frage ist damit schon beantwortet.
Genau,
wenn man
nämlich
kein Talent zum Glücklichsein hat, wie kann man das üben, sich einer Sache hingeben, sich etwas widmen, womit man glücklich wird?
Dann lass mich, wenn ich noch mal eine Minute habe, dann übe mal Dankbarkeit. Mhm. Ich habe mal einen Selbstversuch gemacht, 50 Weisen des Betens ausprobiert. Und eine davon war danken. Und ich habe gesagt, ich mache mal heute als Übung, ich will für 100 Sachen danken, für die ich im Leben dankbar sein kann. Und dachte, oh, naja gut, ich habe einen ganzen Tag Zeit. Kam mir sehr ambitioniert vor. Wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, diese 100 Sachen aufzuschreiben? Eine halbe Stunde. Die ersten 50 hatte ich nach einer Viertelstunde, hatte ich nach 10 Minuten und dann wurde meine Hand lahm. Wir haben so viel Grund, dankbar zu sein, aber wir gucken es uns nicht an. Wir kultivieren es nicht, wir holen es nicht raus und sagen, boah, dafür bin ich dankbar. Bloß du nimmst so viel selbstverständlich. Wir müssen lernen, die Dinge, die nicht selbstverständlich sind, die uns geschenkt sind, uns auch anzuschauen und Danke zu sagen. Wenn du nicht an Gott glaubst, sag dem Leben Danke oder sag dem Menschen Danke, dem du etwas verdankst. Muttertag. Wenn du keine Mutter hast, dann dank irgendjemand anderen. Wir haben so viel, wofür wir Danke sagen können.
Wie kann es sein, dass der Glaube unglücklich macht? Frohe Botschaft heißt es doch.
Es ist ein Missverständnis des Glaubens. Leute sind ängstlich und finden in der Bibel dann natürlich prompt alles das, wo dann plötzlich von Gott ist streng und wo was von einer Hölle steht, wo was von irgendwelchen Geboten steht. Wenn Mose dann kommt und sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Ich habe ihn auf 10 Gebote runterhandeln können, aber das mit Ehebruch ist immer noch drin. Die finden immer das Negative und sagen, nein. Also man sucht und man findet in der Bibel das, was man finden will. Das heißt, der Glaube ist wie so ein Vergrößerungsglas. Und wenn du Gott nicht wirklich die Möglichkeit gibst, dein Leben zu verändern oder so, und das hat auch viel mit dem Umfeld zu tun, mit der Gemeinde zu tun, mit den anderen Christen, die dir das Glauben beibringen. Und wenn das lauter unglückliche, gesetzliche, enge Leute sind, dann kannst du keinen fröhlichen Glauben entwickeln.
Kann ich da gleich nachfragen, was soll ich tun, wenn meine Freunde immer unglücklich sind und mich runterziehen?
Wie kann ich den Menschen helfen an der Stelle?
Gar nicht. Du musst erstmal dir selber helfen. Wenn du im Flieger bist oder so, ich habe es Gott sei Dank nie erlebt, die sagen, wenn die Sauerstoffmasken runtergehen, was sagen sie dann? Erstmal selbst und dann helfen sie den links und rechts. Es ist mit dem Glück ganz genauso. Du musst erstmal selbst überleben, durchatmen können. Und wenn du in einem Kreis von lauter Negaholikern bist, also die sich süchtig sind nach Negativen oder so, dich mit lauter unglücklichen Menschen umgeben hast, bitte kein Rettersyndrom entwickeln. Die kannst du nicht retten. Eine Sogkraft nach unten ist so viel stärker als die Fähigkeit, Leute hochzuziehen. Erst dann, wenn du stabil stehst, glückstechnisch, kannst du anfangen, Leuten zu helfen. Habe ich mir auch zur Lebensaufgabe gemacht, aber dafür muss ich stabil stehen. Aber wenn das ganze Umfeld negativ ist, werde ich nicht als einzig positiv, die werden mich anstecken. Ein gesunder Apfel in einem Korb von faulen Äpfeln, der steckt nicht die faulen Äpfel an, es ist umgekehrt.
Kommt das auch in deinem Buch vor? Ist das ja auch ein Teil? Wunderbar. Ja. Dann kannst du noch mal kurz ausholen, für wen und zu welchem Zweck hast du das Buch geschrieben? Das ist hier auch tatsächlich eine Frage.
Okay, danke für die Möglichkeit, einen Werbeblock
einzuschieben. Hat deine Frau geschrieben, den Zettel.
Das Schöne ist, sie hat 20 Stück davon geschrieben, dass wirklich auch eine ankommt.
Zeig dir nachher die Schrift.
Mittagessen. Nee, das ist definitiv nicht die Schrift von Katrin. Genau. Ich, wie gesagt, mache seit über 12 Jahren regelmäßig Glücksseminare, säkular, einfach um auch zu gucken, ob das, was ich als Christ glaube, in einem weltlichen Umfeld verfängt und ob die Regeln, die für mich als Glaubenden gelten, mit anderen geteilt werden können, ob die Sinn machen für andere. Und die Antwort ist ja. Und mir haben immer wieder gesagt, mach doch mal ein Buch draus. Und der Adeo Verlag, ich hatte auch eine Idee, wie dieses Buch aussehen soll, weil das ist wirklich speziell geworden, auch von der Grafik her. Ich würde es allein wegen der Grafik, die Texte kannst du vergessen. Diese Grafik ist so geil und das war einfach genial. Also es ist nur eine ganz kleine Spur von Glauben drin. Das ist das Spannende daran. Es ist ein säkulares Buch mit, es sind 50 Thesen, genau. Und 3 oder 4 haben was mit Glauben zu tun.
Sie hörten den Werbeblock.
Danke. Was meinst du mit Gott? Ich kümmere mich um dein Schicksal in der Welt konkret. Und geht dieser Deal wirklich auf?
Es war alles nur ein Traum. Fang mal so an zu leben, als würde es stimmen und gucke, was du für Erfahrungen machst. So war es bei mir ja auch. Also für mich geht er bislang auf. Bis jetzt ist noch alles gut gegangen. Und das sind doch immerhin 40 Jahre, die ich mit diesem Gott lebe. Es ist keine exakte Wissenschaft. Ich kann nicht in euer Leben reinschauen, ich weiß es nicht. Ich kann es nur von mir sagen und von Menschen, die ich darauf anspreche, suche, was Gott dir für einen Verantwortungsbereich gegeben hat, suche vor allen Dingen, was Gott dir für Gaben gegeben hat. Und setze diese Gaben ein, deinen Verantwortungsbereich gescheit zu managen und bitte um Weisheit und Offenheit für Menschen und für Gott. Das mache ich im Bereich meiner Gaben, meiner Verantwortung, meiner Kompetenzen. Damit geht es mir sehr gut. Ich kann im Bereich meiner Gaben arbeiten, auch das macht glücklich, nebenbei erwähnt. Und habe einen Gott, sorgt königlich für mich. Und ich sorge nicht ganz so königlich für ihn, aber ich sorge auch ein bisschen, dass er ein bisschen mehr die Füße hier auf den Boden kriegt.
Ich hätte an so vielen Stellen jetzt auch einhaken können, weil hier noch so viele Fragen schlummern, Fragen, die wir nicht stellen konnten. Wer nachher Zeit und Muße hat, der geht gerne nochmal draußen im Foyer nach dem Go-Special auf Klaus zu und löchert ihn gerne mit all dem, was wir jetzt nicht beantworten
lassen konnten. Oder kauft das Buch.
Genau. Read the fucking manual. Ja, genau. Okay.